Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Diese Situation kennt jeder und das Beispiel ist auch sehr, sehr abgegriffen. Ein Auto fährt auf eine Ampel zu, in dem Auto sitzt eine Frau am Steuer, daneben ihr ungeduldiger Mann. Das Auto steht, der Motor läuft, die Fußgänger gehen vor dem Auto her. Es wird grün. Es ist grün. Ich weiß, die Frau fährt los und so weiter. Das Beispiel kennen wir alle. Ja? Es schildert ein Problem. Das Problem, was wir Menschen hin und wieder mit der Kommunikation haben. Unser heutiger Predigttext in Jakobus 5, in dem geht es auch um Kommunikation. Ich lese uns den erstmal vor. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten, wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch, wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Soweit unser Text. Kommunikation ist nicht leicht. Wir kennen das selber. Manche Unterhaltungen, in die wir gezwungenermaßen reingeraten oder auch auf irgendwelchen Feiern, können sehr peinlich enden, weil man auf einmal nicht mehr weiter weiß. Schweigen steht man voreinander, grinst sich an und geht seiner Wege. Manchmal ist man auch nicht so auf einer Wellenlänge mit seinem Gegenüber. Man hat überhaupt kein Thema, über das man sich unterhalten kann. Oder, ich sag's mal deutlich, man kann den anderen schlicht und ergreifend nicht ab. Es gibt viele Gründe, die eine Kommunikation schwierig machen. Und es hat sich mal ein österreichischer Wissenschaftler sehr viele Gedanken über dieses Problem mit der Kommunikation gemacht. Und dieser Mann, ein Herr Watzlawick, der hat 5 Gesetzmäßigkeiten aufgestellt, die mit der Kommunikation zu tun haben. Ich lese sie mal kurz vor. Das erste Gesetz ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Das zweite, jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Das dritte, Kommunikation hat immer Ursache und Wirkung. Viertens, menschliche Kommunikation bedient sich analoger, das sind Blicke und Gesten und so weiter, und digitaler Modalitäten wie Schreiben, Reden. Das fünfte und letzte, Kommunikation ist symmetrisch, das heißt gleichberechtigt oder komplementär. Das ist so, wenn ich mit meinem Chef spreche. Ich habe mal die Dreistigkeit besessen, jeder Kommunikationswissenschaftler wird mich jetzt wahrscheinlich, diese 5 Axiome auf unser Verhältnis, unser Gespräch mit Gott zu münzen. Zum Ersten. Man kann nicht nicht kommunizieren. Liebe Leute, wir haben dieses unglaubliche Vorrecht, dass wir mit Gott immer ausnahmslos kommunizieren können. Das nennen wir Gebet. Gott hört uns immer zu. Das gibt's bei uns nicht. Ja, meine Frau kann das bestätigen, sie kommuniziert mit mir, ich sage, ja. Und das war's. Ja, das passiert uns. Wir sind dann ganz woanders, manchmal haben wir auch gar keine Lust zuzuhören. Es nervt uns einfach. Jetzt kommt der oder die schon wieder an, redet uns voll mit Dingen, die jetzt gerade nicht aktuell sind. Und jetzt will die irgendwas. Das passt gerade überhaupt nicht rein. Das ist bei Gott ganz anders. Freunde, Gott hört immer zu. Der hört nämlich auch gerne zu. Für Gott ist es eine ganz große Freude, wenn wir mit ihm kommunizieren, wenn wir beten. Er möchte das. Und das Tolle dabei ist, ich brauche mich überhaupt nicht zu verstellen. Ich kann mich vor meinen Gott stellen und so zu ihm reden, wie ich bin. Lohnt sich gar nicht, irgendwas vorzuspielen, der weiß ja eh, wie ich bin. Also kann ich alle Maskerade fallen lassen und ganz offen zu ihm gehen und sagen, Herr, erfülle mich. Herr, so bin ich. Das Zweite. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. In mein Gebet darf ich alles reinpacken. Alles. Meine dunkle Seite, meine vermeintlich helle Seite, meine Wünsche, meine Träume, meine Fürbitte. Ich darf mit meinem Gott immer reden, weil ich sein Kind bin. Ich habe eine Vater-Kind-Beziehung zu Gott. Das hat Jesus möglich gemacht, weil er diesen Graben, der zwischen uns ist, der das verhindert hat, unsere Sünde, das hat Jesus getragen. Und seitdem darf ich Gott alles sagen, bin ich sein Kind. Es gibt nichts, was uns trennen kann, wenn wir einmal Ja gesagt haben, erfülle mich. Das Dritte. Kommunikation hat immer Ursache und Wirkung. Wenn ich jetzt mal für mich spreche, die Ursache meiner Kommunikation mit Gott ist einfach, dass ich Sehnsucht habe, mit meinem Schöpfer zu sprechen, mit dem, der immer für mich da ist, der mich gemacht hat und mich kennt wie kein anderer auf der Welt. Ich möchte mit Gott kommunizieren. Und was ich vor ihm bringe, das wird Wirkung haben. Das wird er berücksichtigen. Wir kommen dann noch später zu. Er wird nicht unbedingt alles so umsetzen, wie ich mir das vorstelle. Gott ist keine Wunschmaschine. Aber keines meiner Worte, und das steht felsenfest, ist bei Gott verloren. Es ist bei ihm aufgehoben. Er setzt es in sein Handeln ein. Das Vierte. Kommunikation bedient sich der analogen und der digitalen Modalitäten. Die Kommunikation mit Gott ist auf einer ganz anderen Ebene. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie wir Menschen reden, ob wir uns angucken oder ob wir einen Brief schreiben oder so. Gott, liebe Freunde, kommuniziert über mein Herz. Gott redet über mein Herz mit mir. Ich kann mit euch allen reden. Das geht in meinen Kopf, manchmal geht es durch den Kopf, wieder raus auf der anderen Seite. Manchmal berührt es mich, der Unterschied zu Gott ist, es wird mich immer berühren. Ich darf loslassen und dann wird Gottes Wort und das Gespräch mit Gott an mir wirken. Das fünfte und letzte Gesetz, Kommunikation ist symmetrisch, also gleichberechtigt oder komplementär, das ist so vorgesetzter, untergebener. Liebe Leute, mit Gott dürfen wir reden wie mit einem Freund, wie mit unserem Vater, wie mit jemandem, der mich, euch unendlich liebt. Es gibt für Gott nichts Wichtigeres, als mit uns über das Herz zu kommunizieren. Kommen wir gleich auch noch zu, da brauchen wir noch nicht mal Worte für. Gott weiß, was ich wünsche, was mich bewegt, was mich traurig macht. Er weiß es. Und wenn ich dann mit Gott spreche, dann habe ich die Erfahrung gemacht, ganz häufig schon, dass es extrem gut tut, nicht nur das vorzubringen, was ich mir wünsche oder was mir auf dem Herzen liegt, sondern Gott zu danken, Gott zu loben für all das, was er für mich getan hat. So kann ein Gebet zu einer Kraftquelle werden. So, liebe Freunde, wird ein Gebet zu einer Freudenquelle. Freude im Herrn. Wir haben das die Tage bei uns im Kirchenvorstand als Thema gehabt, diese Freude im Herrn, die wir leben sollen. Wir fühlen die unter anderem durch Lob und Dank im Gebet. Die Psalmen sind in vielen Stellen ganz große Lobes- und Dankeslieder, wo die Menschen Gott gedankt haben für das, was er ihnen in ganz, ganz schlimmen Situationen, dass er ihnen da rausgeholfen hat. Das Gebet, liebe Leute, ist die höchste Form der Kommunikation. Sie funktioniert ohne Worte, unter Umständen. Ich muss einfach loslassen. Ich muss mich fallen lassen in die Arme des unendlich mächtigen Gottes, der hier auf dieser Welt war, um mich zu retten. Und schon ist Kommunikation da. Ich brauche nicht 1000 Worte finden, überlegen, was ich sagen soll. Es gibt ein ganz interessantes Gebet. Man nennt das das immerwährende Gebet. Ich habe das durch Pastor Helge Seekamp mal kennengelernt. Das ist so ein bisschen meditativ. Man setzt sich hin, ganz still, legt sich hin, das ist ganz egal, atmet ein und betet Jesus Christus. Und dann atmet man wieder aus, erbarme sich, erbarme dich. Das kann man immer wiederholen. Und irgendwann wird man merken, wie Gott da ist, wie er mich erfüllt. Und ich mache das gerne so, wenn ich tatsächlich in manchen Situationen nicht weiß, was ich sagen soll. Dann lade ich Jesus einfach ein. Erfülle mich. Mach mich voll mit deinem Geist, dass ich erkenne und sehe und dass mir geholfen wird. Beim Gebet spielt der Glaube eine ganz große Rolle. Es gibt ja diese Geschichte im Matthäusevangelium von dem mondsüchtigen Kind. Die werdet ihr ja alle kennen. Ganz kurz, da ist dieser Junge und der Vater geht zu den Jüngern von Jesus und sagt, ihr müsst mir mal helfen, bitte betet doch mal für meinen Sohn, der schlafwandelt. Der rennt überall vor, tritt in die Feuerstelle und stößt sich überall an. Es geht ihm also ziemlich schlecht. Und die Jünger legen los, sie beten und machen und tun. Der Junge schlafwandelt weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob die Jünger zu Jesus kommen oder ob dieser Mann zu Jesus kommt. Jedenfalls erfährt Jesus davon und richt sich erstmal über den kleinen Glauben der Jünger auf. Und dann kommt dieser Spruch, wo er sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann würde sich dieser Berg erheben und ins Meer stürzen. Wir sehen also, dass der Glaube beim Gebet immer eine ganz große Rolle spielt. Es geht jetzt nicht, versteht das nicht falsch, um die Erfüllung aller möglichen Wünsche. Nur weil ich ganz fest daran glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, erfüllt er nicht alle meine Wünsche. Aber der Glaube ist im Gebet der Zugang zu Gott. Ganz wichtig. Und es gibt so drei Punkte, die den Glauben betreffen. Die habe ich mir mal rausgesucht, die beim Beten eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Der erste Punkt ist, ich muss wissen, dass ich ein Sünder bin. Aber ich bin, ich sage jetzt nicht, ich glaube, sondern ich bin so überzeugt davon, dass mir diese Sünden von Jesus vergeben werden, dass ich mit ganzem Herzen beten kann. Ich weiß im Gebet, dass es keine Trennung zwischen mir und Gott gibt, weil Jesus uns zusammengebracht hat. Ich darf immer, immer zu meinem Vater kommen. Er wird mir gerne vergeben. Er wird mich wieder aufrichten. Er wird mich wieder gesund machen. Kommen wir auch noch zu. Allerdings gibt es bei diesem Punkt auch immer wieder Zweifel. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ein Zweifel ist zum Beispiel, oder was die Sache durcheinander bringt, ich bin gut. Ich kann das. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich falsch gemacht habe, wozu ich jetzt gerade Vergebung brauche. Mir fällt nichts ein. Das geht uns allen irgendwann mal so. Wo wir einfach meinen, ja, warum denn? Läuft doch. Ich brauche keinen. Ich mache alles richtig. Ich habe nach solchen Situationen, die oft lange dauern, das ist nicht eine Momentaufnahme, schon oft einen tieferen Fall erlebt. Wichtig ist, ich bin Sünder, aber ich bin überzeugt von der Vergebung, die Jesus für mich erwirkt hat. Der zweite Punkt, der beim Beten, den Glauben betreffend, wichtig ist, ist, ich glaube eben an diese Gnade Gottes. Gott liebt mich. Der möchte mich bei sich haben. Und nicht nur dann, wenn es ihm passt, immer. Er kennt mich und alles an mir. Ich rede mit keinem Fremden. Sorgen, Trauer, meine dunkle Seite, die Dinge, die ich keinem erzähle, die kennt Gott alles. Trotzdem liebt er mich. Auch hier kann ich wieder in Zweifel geraten. Gott sieht mich nicht. Warum? Warum immer ich? Warum passiert das mir? Oder ich habe ganz einfach mal das Gefühl, wenn ich bete, das kommt auch vor, Gott hört mich nicht. Vielleicht habe ich ja irgendwas gemacht, was ihn stört. Kann alles passieren, dass mir solche Dinge durch den Kopf gehen. Und dann habe ich manchmal ein Problem beim Beten. Der dritte wichtige Punkt ist der Glaube an Gottes Verheißungen. Ihr Lieben, das ist das A und O. Gottes Verheißungen sind das Zentrum von allem. Sie sind der Grund, warum wir hier sind, warum wir Mission machen, warum wir glauben. Es ist das A und O. Er wird mich retten. Das hat er versprochen, weil er in Jesus ans Kreuz gegangen ist. Das steht fest. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Hört sich einfach an. Es gibt aber auch Zweifel. Hier natürlich auch. Ganz vorne Gespräche, die uns verunsichern. Auf der Arbeit, überall, wo man ins Diskutieren kommt und plötzlich denkt, Moment, hier habe ich jetzt keine Antwort mehr parat oder ja, vielleicht hat er ja doch recht, das ist tatsächlich komisch. Das wird mir immer wieder passieren. Ganz schwierig auch für uns Schicksalsschläge. Wenn jemand krank ist, der Jesus sein ganzes Leben im Herzen hatte, gebetet hat, andere Menschen zum Glauben gebracht hat, der wird plötzlich krank, siecht über Jahre dahin und stirbt, entschuldigt, elendig. Da fällt der Glaube an Gottes Verheißungen schon manchmal schwer. Aber gerade dann, wenn ich diese Zweifel in mir spüre, die ich jetzt hier gerade ausgebreitet habe, gerade dann ist es wieder so, dass ich einen Vater im Himmel habe, zu dem ich kommen kann. Und wenn mir nichts mehr einfällt, brauche ich mich einfach nur dahinsetzen und nichts machen. Still sein. Gott wirken lassen. Das ist Beten, nicht 1000 Worte. Oder nicht nur 1000 Worte. Liebe Leute, so gehe ich meistens oder werde ich gestärkt aus einer Krise herausgehen. Wir alle haben schon Krisen gehabt. Ich für meinen Teil kann tatsächlich sagen, die letzte Krise, die ich hatte, die dauerte ein paar Jahre. Lob und Dank, dass ich das Gebet hatte, dass ich mit Gott reden durfte, dass er mir die Kraft gegeben hat, mit ihm zu reden oder mich schweigend vor ihn zu stellen und sage, Herr, mach du. Das war's. Lob und Dank dafür. Liebe Freunde, beten heißt Teilhabe. Oft werden wir ja nicht ernst genommen. Ja, das ist häufig so. Und wenn man manche Filme guckt, da wird das auch so dargestellt. Die Tatkräftigen, die Gott meine, nicht zu brauchen, halten Beten für die reinste Zeitverschwendung. Lieber sollte man mit anpacken, dass die Sache vorangeht, eine Lösung herbeigeführt wird oder in Katastrophen Menschen geholfen wird. Das Gebet ist für viele Menschen ein absoluter Zeitvertreib, den man dann machen kann, wenn es passt, aber nicht in ernsten Situationen. Diese Frage zum Beispiel kennt vielleicht jeder. Wie? Dann betest du jeden Tag oder was? Ja, man könnte sagen, nicht nur jeden Tag, ich bete manchmal jede Stunde einmal, weil es nötig ist. Ja? Aber das ist so. Das wird meistens als überflüssig angesehen von Leuten, die nicht wissen, worum es geht. Und im Psalm 91, Vers 14 bis 15a, da steht, ich lese uns das mal vor, und das finde ich total cool. Dort steht, er liebt mich. Darum will ich ihn retten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Es geht nicht um 1000 Worte. Gott versteht auch ein Stoßgebet. Ein Wort. Ist nicht schlimm. Aber ich muss wissen, Gott erhört dieses Gebet und er wird handeln. Es fließt ein in die Geschehnisse, die um mich herum passieren. Das ist so. Ich merke das nicht immer in der Sekunde oder an dem Tag, aber mein Gebet ist bei Gott nicht verloren. Gebet, liebe Leute, ist Teilhabe an Gottes Entscheidungen. Es ist Stärkung in der Not. Es gibt eine famose Bibelstelle, die fand ich als Kind schon immer super. Das ist so ein bisschen wie so ein Kind. Das ist in Mose, 1. Mose 18. Da geht es darum, dass Gott, naja, ziemlich bedient ist von den Leuten in Sodom. Er fasst also den Entschluss, die Stadt wird ausradiert. Und weil er mit Abraham ja ein sehr gutes Verhältnis hat, erzählt er ihm davon. Oh, und dann fängt Abraham an zu handeln. Ihr kennt die Geschichte. Das fängt damit an, dass er sagt, okay, Vater, wenn du jetzt 50 gute Leute in Sodom findest, wäre es möglich, dass du die Stadt dann nicht zerstörst? Gott ist einverstanden. Finde ich 50, wird die Stadt nicht zerstört. Das geht dann immer so weiter. 40, Abraham ist mutig. 20, bis zu 10, sage ich mal, handelt er Gott runter. Und dann ist diese Geschichte beendet. Allerdings findet Gott diese 10 nicht. Das spielen sich tumultartige Szenen dann da in Sodom ab. Die Stadt wird letztendlich leider doch zerstört. Aber wir sehen hierbei, wir dürfen mit Gott reden. So wie Abraham das gemacht hat, dürfen wir ihm unsere Wünsche, unsere Vorstellungen ruhig erzählen. Er hat am Ende die Städte vernichtet, weil er es für richtig hielt. Das ist jetzt eine harte Nummer. Er hat das gemacht, aber er hat Abraham ernst genommen. Er sagt vorher noch, ich muss da mal mit Abraham drüber reden. Und das ist doch das Tolle. Wir haben einen Gott, der mit uns reden möchte, der nicht einfach sagt, so seht mal, was ich mache, ihr werdet schon sehen. Wird schon gut werden für euch. Nein, Gott zieht uns in seine Entscheidungen mit herein. Wir haben Teil daran. Und wir haben Teil am ewigen Leben. Ein Gebet vermag viel. Im Text steht, des gerechten Gebet vermag viel. Ich muss schon hinter einer Sache stehen. Diese Glaubensdinge, ich bin Sünder, Gottes Verheißungen. Es ist wichtig, dass ich das auch glaube. Und ein Gebet aus der Kraft des Glaubens vermag Unglaubliches. In unserem Text wird die Geschichte von dem Elia erzählt. Ja, einmal sorgt er dafür, dass eine Dürre kommt, dann betet er nochmal zu Gott und dann regnet es wieder. Ich erzähle das jetzt ziemlich lapidar, das ist eine unwahrscheinlich große Sache. Ja, was steckt da für einen Glauben hinter? In was für einer Situation war dieser Mann? Ich denke mal an diese Geschichte, finde ich ziemlich brutal, mit den Baalspriestern, wie die da alle um den Altar tanzen. Ja, und es geht darum, dass der dann von Gott, also dass die den anzünden, dass dieser Baal oder wer auch immer diesen Altar anzündet. Da passiert nichts. Elia schüttet noch Wasser drauf, betet zum Herrn und es fällt Feuer vom Himmel und alles verbrennt. Das ist unglaublich, was ein Gebet so schaffen kann. Dann macht Elia einen Fehler. Er findet sich selber ziemlich wichtig und wie es so passiert, wer so auftritt, macht sich Feinde. Und die hat er auch gehabt. Es ist die Frau vom König, die dann zu ihm sagt, pass auf, mein lieber Freund, wenn ich dich das nächste Mal erwische, mache ich dich einen Kopf kürzer. Dieses Gottvertrauen, was Elia vorher in seinen Gebeten hatte, ist plötzlich wie weggeblasen. Er flieht. Er flieht in die Wüste. Und Gott hilft ihm da, gibt ihm zu essen und dann kommt er an den Berg Horeb, der Sinai. Und da zeigt ihm Gott, was wichtig ist. Die Stille. Nimm dir Zeit. Lass alles weg. König, Baalspriester, unsere Arbeit, der uns genervt hat. Lass alles fallen. Jesus hat das alles getragen. Und dann in dieser Stille werden wir merken, diese unglaubliche Kraft, die da ist, das ist Gott. Das ist der Heilige Geist, der plötzlich an uns wirkt. Wenn wir ruhig werden, wenn wir uns wieder in die geöffneten Arme unseres Gottes fallen lassen. Einfach alles weg. Und dann zeigt Gott auch eine Lösung. Für Elia gab es eine Lösung, er bekam dann einen Nachfolger. Er brauchte sich nicht mehr so abarbeiten. Und auch für uns werden wir merken, wie gut uns diese einfache Nähe Gottes tut. Da sind sie wieder, diese Gegenspieler allerdings auch. Ich kann das alleine, Gott sieht mich nicht und so weiter. Ich habe das am Anfang gesagt, Krankheiten. Ich sage es jetzt mal ganz deutlich und das müssen wir halt alle ertragen. Nicht jeder wird durch ein Gebet geheilt. Auch nicht, wenn er noch so sehr weiß, dass Jesus für ihn gestorben ist, dass Gott da ist. Gott entscheidet manche Dinge halt anders, wie ich sie möchte. Aber wenn es mir richtig dreckig geht, dann darf ich beten, Herr, sei du bei mir. Stärke mich. Führ du mich durch. Zeige mir ein Licht, richte mich aus auf das, was du für mich getan hast, was mich in deiner Herrlichkeit erwartet. Die Krankheit, von der hier geredet wird, ist auch meiner Meinung nach teilweise die Krankheit der Sünde. Und jetzt, liebe Freunde, eins ist hundertprozentig sicher. Das Gebet zu meinem Vater, in der Berufung auf Jesus Christus, bitte Herr, vergib mir meine Schuld. Das wird zu 100% erhört. Nichts ist gewisser wie das. Gebe ich mein Leben in Jesu Hand, bin ich gerettet. Da mag kommen, was will. Und das führt mich durch Krankheit, durch Trauer, durch Verletzung, durch Stress auf der Arbeit, durch mein Burnout. Was weiß ich? Das ist eine Zusage, die ist unumstößlich und die lässt sich auch durch keinen bibelkritischen Kommentar wegwischen. Das ist in unserem Herzen. Und wenn wir daran zweifeln, auch dann dürfen wir zu Gott beten und es ist so, auch dann werden wir rausgeführt. Freunde, das ist eine Botschaft. Schöner, größer geht es nicht. Darum sollen wir zuversichtlich beten. In der Gewissheit, Gott wird handeln. Nicht meine Wünsche zu 100% erfüllen, aber er wird handeln. Mein Gebet ist bei Gott in guten Händen. Das ist nicht einfach in der Ablage verschwunden dann und dann wird's abgearbeitet. Das gibt's bei Gott nicht. Es wird sofort bearbeitet. Nun merke ich das nicht immer. Allein ein Gebet im Glauben kann uns aufrichten. Die Kommunikation mit Gott hat positive Wirkung auf mich. Egal, worüber ich bete oder worüber ich mich mit ihm unterhalte oder seine Gegenwart wirken lasse. Manchmal weiß man ja auch nicht so genau, wie man eine Sache beten soll oder wie man sie vor Gott bringen soll. Da gibt es eine ganz lustige Geschichte aus dem Neukirchener Kalender. Ich lese das mal kurz vor. Ein kleiner Junge sitzt mit gefalteten Händen vor dem Kirchenportal. Sein Mund formt die Buchstaben des Alphabets. A, B, C, D. Ein älterer Herr bleibt verwundert über das seltsame Bild stehen. Na, mein Kleiner, du übst wohl für die Schule, was? Nein, gar nicht, antwortet der Junge, ich bete zu Gott. Der Mann fragt nach, ja, aber wieso sagst du dann immer das ABC auf? Ach, erklärt der Junge, ich kann eigentlich gar nicht beten, aber ich habe mir gedacht, wenn ich Gott nur genügend Buchstaben sage, dann wird er sich daraus die richtigen Worte schon selbst zusammensetzen. Er weiß doch, was ich meine, oder etwa nicht. Sichtlich berührt von der Antwort des Jungen, nickt der ältere Herr mit dem Kopf. Mit Sicherheit, mein Junge, er weiß es. Was Ähnliches ist dem Diener von Abraham passiert. Der sollte nämlich losziehen und für seinen Sohn, seines Herrn, dem Isaak, eine Frau besorgen. Der findet dann irgendwann die Rebekka. Er ist sich so ein bisschen unsicher, wie das Ganze funktionieren soll. Er fängt an zu beten. Interessant ist, in der Bibel steht dann an der Stelle, noch ehe er fertig war zu beten, kommt eben diese Rebekka, eine wunderhübsche Frau, die muss ihm sofort aufgefallen sein, an den Brunnen mit einem Krug und will Wasser schöpfen. Gott wusste vorher, was der Mann beten wollte. Und er hat gehandelt. Jesus hat das auch gesagt. Matthäus 6, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ganz wichtig im Gebet ist die Fürbitte. Wir sollen füreinander beten. Wir sollen für Brüder und Schwestern in Not beten, auch für denen, die es gut geht. Die Fürbitte ist ganz wichtig. Doch machen wir das in unseren Gottesdiensten. Wichtig ist auch und schön ist auch, wenn ich zu jemandem gehe und sage, mein lieber Freund oder meine liebe Freundin, ich bete jetzt für dich oder ich habe für dich gebetet, dass das, was du vorhast, dass das von Gott gesegnet wird. Das sind Ströme von Gnade und Freude, die dann fließen. Wenn ich höre, dass mir jemand sagt, Nikolas, ich habe für dich gebetet, dass das gut wird. Super. So kann ich für andere Menschen Gutes tun. Und ich darf auch sagen, wenn ich möchte, dass für mich gebetet werden soll. Ich bin jetzt kein Freund von Dingen, wo man sagt, so, wir setzen uns alle zusammen und beten jetzt mal füreinander. Das nicht. Aber wenn jemand zu mir kommt oder ich das Bedürfnis habe, mit jemandem zu beten oder dass jemand für mich betet, dann ist es gut und wichtig, dass ich den Mut habe, danach zu fragen. Ruhig hinzugehen. Und dieses große wunderbare Gefühl zu bekommen, wenn der Heilige Geist plötzlich da ist und wirkt. Beten wir füreinander, lassen wir für uns beten. Danken, ich hatte das am Anfang schon mal gesagt, ist ganz wichtig. Dankgebete, liebe Leute, richten meinen Blick auf die positiven Dinge. Weg von dem, was mich beschwert. Auf das, was Gott mir geschenkt hat in seiner unendlichen Gnade. Nehmen wir uns die Zeit, in Ruhe zu überlegen, was ist gut? Was hat Gott mir geschenkt? Wie reich bin ich beschenkt? Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Schöneres, was mir Kraft geben kann. Und das größte Geschenk hat Gott für uns am Kreuz gemacht. Er hat sich für uns gegeben, dass all das, was uns kaputt macht, das nicht mehr tut. Er trägt das. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, der unser Herr ist. Amen.